Du lytter til Europakontakt, en udsendelse om aktuelle forhold vedrørende EU. I studiet Peter von Kohl. Udsendelsen kan også aflyttes på internettet på podcastradio.dk.
Margrethe Auken, er det ikke nødvendigt, at vi peger mere på de værdier, vi har til fælles, end at fokusere på, hvad der skiller os ad?
Jo, det er også det, jeg synes, vi er bedre til her i det her hus her, altså Europaparlamentet, end vi er derhjemme. Og når vi pludselig sådan kommer ind i nogle meget grimme ting, nu hører man ikke sådan noget, som man skal skyde flygtninge, så det hører vi altså ikke her, selv for de fæleste. Det har jeg altså ikke hørt nogen
sige. Nej, men det høres derud.
Ja, ikke herfra.
Nej.
Men det høres, du har ret i, det høres andre steder.
Tyskland, Østrig,
men det, som Bulgarien, jeg, det,
Danmark.
Som jeg synes, hvis jeg sådan lige må have lov til at løfte den en lille smule og endnu lidt mere konkret. Noget, der sker, som er uhyggeligt i øjeblikket, det er, at folkeretten, altså det der, at vi har lavet med FN, et internationalt retssystem, hvor vi har aftalt menneskerettighederne grundlæggende, og så selvfølgelig også en række love knyttet til krige og så videre. Genève-konventionerne, det ligger jo alt sammen inden for det FN's menneskerettighed. Og som selvfølgelig ikke har anden magt end den, der ligger i, at folk har forpligtet sig til dem, og som man lover at holde det. Det er et fantastisk system. Der bliver det for eksempel glemt, at noget af det, der var helt grundlæggende for, at det kom i gang, det var selvfølgelig jødeforfølgelserne, hvor man må sige, at det må aldrig ske igen. Men man må også konkretisere det. Nu skal vi beskytte mindretal mod flertallet. Helt principielt. Og det vil sige, at det er ikke bare et bestemt mindretal, men det er, om man så må sige, legitime mindretal, der ikke skal trumfes og smadres af et flertal. Og derfor har vi nu konventionerne, som begrænser landenes. Det kan man ikke bare sidde og sige, nu vedtager vi lige sådan og sådan. Ligesom vi har forfatninger, det glemmer folk tit også, at vores grundlov begrænser Folketinget. Det var derfor, at de eneste, der skal skrive under på grundloven, det er folketingsmedlemmer. Når der kom sådan nogen fra Dansk Folkeparti og siger, at flygtninge kommer op, de skal holde grundloven. De har altså ikke mulighed for at bryde den, men det er kun os, der har det. Men forfatninger drejer sig jo også om at lave nogle spilleregler, så det ikke bare er et eller andet forældede noget med intet over og intet ved siden af Folketinget. Det blev sagt at høre under forfatningskampen i Danmark i slutningen af 1800-tallet og betød i den sammenhæng noget helt andet. Jeg synes, det er så opmuntrende. Men det, som er så nedslående samtidig, det er, at der nu er gået frit omkring, og jo ikke mindst fra dansk side, at nu skal vi gøre noget ved konventionerne. Og ved du, det er ekstra uhyggeligt, det er i Europarådet her i Strasbourg. Nu overtager Danmark formandskab i Europarådet, og Europarådet, det er jo menneskerettighedernes bankende hjerte i Europa. Ikke? Altså det er der, hvor menneskerettighedskonventionen og den europæiske menneskerettighedskonvention er nok så god som det der mere generelt. Ikke? Og vi har forbud mod dødsstraf, og du skal tænke på, det er det mest henrettende kontinent i verden, det er Europa. Når kineserne siger til mig, at det er vores kultur, når jeg skulle dem, så siger jeg, tag lige og stik den op et vist sted. Europa har henrettet og henrettet og henrettet, og vi er altså vokset fra det. Til lige at komme op i de voksnes rækker, ikke? Og holde op med det der. Fordi det er, og det har vi sikret os her. Man kan ikke blive i Europarådet, hvis man begynder at indføre dødsstraf.
Og det er derfor Belarus, eller Hvide Rusland, er sat på standby.
Og Rusland blev tvunget til det, Tyrkiet blev tvunget til at stoppe det, og de ryger ud med et brag, og nu kan det være, at de i øjeblikket er ligeglade, men der er alligevel så mange i Tyrkiet, der gerne vil være med i, altså sådan et overordnet i Europa, det vil Rusland jo også gerne. Men det bekymrer mig, at Danmark, det første vi gør, når vi skal overtage formandskab i Europarådet, så vidt jeg er informeret, det er at spørge, skal vi ikke lige pille ved de der konventioner?
Jeg tror ikke, jeg har hørt den bragt i sammen, men du har ret.
Det er blevet sagt derhjemme i hvert fald.
Ja, men det er ikke bragt i sammenhæng med overtagelse af formandskab. Det kan godt være, at vi bliver klogere, når vi skal til at fremlægge et handlingsprogram for formandskabet.
Det er lige præcis blevet alligevel. Fordi når du kommer og gør det, ligefrem du putter det ind i regeringsgrundlaget, og så kommer det her, jamen så er det jo det, de siger. Og vi kan håbe på, at det bedste, der kan ske i Danmark her, det er, at vi kun bliver til grin.
Frau Harms, ich habe Sie vor dem Mikrofon sozusagen gezerrt, weil ich gerne von Ihnen nach Ihren Besuchen in Ankara, in Istanbul hören möchte. Wie stehen Sie zu der von dem Einsatz der Frontex zwischen den Linien? Soll man die äußeren Grenzen militärisch bewachen müssen?
Ich halte das für ganz falsch, die europäischen Außengrenzen militärisch aufzurüsten. Ich glaube, dass wir unsere Außengrenzen gemeinsam sichern müssen. Ich glaube, das ist für die Europäer, gerade damit wir die Freiheit nach innen, ja, die Grenzenlosigkeit nach innen aufrechterhalten können, dass wir ein gemeinsames Management unserer Außengrenzen brauchen. Die europäischen Bürger müssen wissen, wer zu uns reinkommt und wer rausgeht. Aber da alleine auf militärische Stärke zu setzen und das zivile und rechtsbasierte Management zu vernachlässigen, das halte ich für falsch.
Es hat ja sogar einigen Politikern in verschiedenen EU-Staaten dazu, ich sag mal freundlich, verleitet, sozusagen einen Schießbefehl ausstellen zu wollen. Wer die Grenze illegal überquert, soll angeschossen oder sogar erschossen werden.
Ich denke, dass das verantwortungslose Reaktionen sind, dass das ein Rückfall in dunkle Zeiten auf diesem Kontinent ist, was da diskutiert wird. Die Europäer wären viel besser beraten, wenn sie sich endlich durchringen könnten, gemeinsam eine ordentliche und zuverlässige Flüchtlingspolitik zu machen, die einerseits auf organisierte Aufnahme von Menschen in Not setzt, die dazu auf eine geordnete Einwanderungspolitik setzt und die eben auch Verantwortung übernimmt für Flüchtlinge, die außerhalb der Europäischen Union in großen Zentren der Flucht ankommen. Also wir brauchen einfach in vielen Feldern unserer Politik gute Antworten und gemeinsame Antworten auf verschiedene Bereiche der Flucht.
Aber der Begriff Solidarität scheint nicht mehr zu existieren innerhalb der Union.
Ich denke, dass das verschieden ist und dass wir auch das Kind nicht mit dem Bad ausschütten dürfen, wenn wir die Situation beschreiben. Wir haben einige Länder in der Europäischen Union, die haben im Laufe des letzten Jahres mal sehr viel mehr Menschen aufgenommen als vorher.
Deutschland und Schweden.
Deutschland und Schweden und auch die Benelux-Länder haben da versucht, sich zu beteiligen. Ich glaube, mit der Ausnahme der Niederländer. Und wie wir aus diesen Erfahrungen der Jahre 2015/16 jetzt eine zukunftsfähige gemeinsame Flüchtlingspolitik machen, das ist zu klären. Und ich denke, dass man auch auf einige Länder durchaus Rücksicht nehmen kann, weil als Deutsche muss ich Ihnen sagen, wenn ich uns heute mit Polen oder Tschechien vergleiche, da muss ich sagen, dass Polen und Tschechien von heute nicht der Bundesrepublik von heute in jeder Hinsicht gleichen. Und das wirtschaftliche Erfolg, den die Deutschen besonders hatten in den letzten Jahren, dass der auch mehr Solidarität ermöglicht. Und natürlich wollen auch Einwanderer oder auch Flüchtlinge, die wollen nicht unbedingt in die ärmeren Länder der Europäischen Union, weil sie da auch kein gutes Auskommen finden können. Und wir müssen aus der Verschiedenheit der Situation in der Europäischen Union etwas Gemeinsames und Ganzes wieder machen.
Wie sehen Sie die Lage gegenüber der Türkei, wo man jetzt der Türkei mitgeteilt hat, es gibt keine weitere Eröffnung von sogenannten Kapiteln im Verlauf der Aufnahmegespräche?
Ich glaube, dass das nicht nur für mich, sondern für viele Freunde der Türkei hier im Europäischen Parlament eine sehr schwierige Entscheidung gewesen ist. Aber wir haben uns das auch gut überlegt, weil wir mussten schon darauf reagieren, dass in der Türkei ein Rückfall in autoritäre Verhältnisse eben ganz eindeutig stattfindet. Ich gehöre zum Beispiel zu denjenigen, die natürlich dafür eintreten, dass der gescheiterte Coup dass der aufgeklärt werden muss und dass diejenigen, für die verantwortlich sind für die Toten der Kuhnacht, dass die auch verfolgt werden müssen und dass die eine gute, dass die eine strafrechtliche Verfolgung, dass die damit rechnen müssen. Aber was ich im Moment beobachte, das ist, dass Rechtsstaatlichkeit überhaupt keine Chance mehr hat in der Türkei und dass stattdessen undifferenziert Massenverfolgung stattfindet. Es werden Tausende von Menschen ins Gefängnis gesteckt, Tausende verlieren ihre Jobs, ihre akademischen Titel, ihr Vermögen, ihren Besitz. Das darf die Europäische Union nicht akzeptieren. Und ich glaube, dass wir für unsere Bürger in der EU, aber auch für diejenigen, die zu Unrecht in der Türkei verfolgt werden, ein Signal geben mussten, dass wir das nicht akzeptieren.
Auf der anderen Hand muss man doch zugeben, dass die Türkei beispiellos Flüchtlinge in einer wahnsinnig hohen Zahl nicht nur aufgenommen haben, über 3 Millionen, sondern auch in allen möglichen Gebieten ein Leben erlaubt haben.
Also es gibt ja viel Streit um das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei. Manche Leute, auch mein Freund Can Dündar, sagen, dass mit diesem Abkommen die Europäische Union sich erpressbar gemacht hat durch Präsident Erdogan. Ich sehe das ein bisschen anders.
Das ist der Chefredakteur der...
Der Chefredakteur von Cumhuriyet, der ehemalige, der jetzt im Exil in Deutschland lebt. Und der wirft das den Europäern uns allen immer wieder vor, dass wir dieses Abkommen gemacht haben.
Hatten wir eine Wahl?
Ich glaube, dass es gar keine Wahl gegeben hat, und zwar deshalb, weil die Europäer sich erpressbar machen dadurch, dass sie keine Flüchtlinge aufnehmen. Und ich kann das eben nicht ändern. Also ich weiß nicht, wie ich das ändern soll. Und deswegen glaube ich, dass wir uns dafür einsetzen müssen, dass es den Flüchtlingen, die in der Türkei oder in Jordanien oder im Libanon jetzt sind, zum Beispiel die Kriegsflüchtlinge aus Syrien, dass es denen dort auch besser geht. Und ich konnte das noch nicht selber überprüfen, aber es gibt Berichte aus verschiedenen europäischen Botschaften in der Türkei, die sagen, in der Türkei werden die Kinder von Flüchtlingen mehr und mehr gut beschult. In der Türkei werden die Flüchtlinge in das Gesundheitssystem der Türkei aufgenommen. In der Türkei können mehr und mehr Flüchtlinge aus Syrien auch arbeiten, was ein großer Vorteil ist, selbst wenn das nicht immer Arbeit zu den besten Bedingungen ist. Ab dem 1. Januar werden sehr viele Syrien-Flüchtlinge Geldkarten haben, um sich zusätzlich dann auch unabhängig machen zu können. Und also all das sind Dinge, die den Flüchtlingen in europäischen Ländern nicht überall so geboten werden.
Mr. Brock, you have listened now to both the report of where were, to you, anything new, any highlights?
I think it's the message that the European Union starts to understand that it's in a big crisis, the biggest challenge since decades, because of the wars around us, the refugee question and all that, that it shows that this challenge can be only answered together. No nation state can do that alone. And therefore, this message is that we have to develop an own asylum and migration policy, bring order into our outside borders, talk to our neighbors, try to find a solution for the war, the proxy war of the Saudis and Arabians and the higher level between the Americans and the Russians. That has to be stopped, and Europe has to put its influence into that. And also, we have to change the Russia policy, the Africa policy. Otherwise, there will be migration, millions of people for the next decade.
And isn't it too late?
It's never too late. For sure, it would have been better to do certain things 2-3 years before, or even longer, but that's us human beings. We start to think only if the problem is there.
But you know better than I do that there has been a lot of money, millions, billions of euros been put into African countries, and you have no idea where they went.
That is for sure that with the classical development policy has to be changed. The role of NGOs must be seen more positively. But most of all, we have to change all the environment. We have to do another trade policy. Climate change has to do with something to do with migration. It's really the broad case which we have to see. But also, we have to explain that better governance is decisive. We have to fight dictators. We convince them to have an administration which is less corrupt, because that is decisive. Africa has it not in the genes to be a poor continent. We have successful African countries, but we have to concentrate in that way for better governance in such countries.
It has been mentioned several times during the debates here, Turkey plays an enormous important role in this game, if I may call it that. What is your opinion? What shall we do to strengthen both the Turkish, you could say, landscape almost, 2.7 million refugees, and to save a better understanding of Turkey Europe.
But we have a difficult situation. For first of all, is the question of the refugees in that country, and we have to give them some burden sharing. That is going on the way, but we have also to explain to Turkey that they should reorganize their borders. They have started 3 months ago to open their borders in order to have a certain destabilization effect on Europe. We need a European, American, Russian cooperation convincing Turkey, Saudi Arabia and Iran to stop that too, this proxy war. It's a little bit like the 30-year war some centuries ago in Central Europe, where religious Protestant and Catholics were the reason, but in real terms, Sweden, Habsburg and Paris were fighting for the regional influence. Now it's Shiites and Sunnites, and it's Tehran and Riyadh. I think we have to make that clear, otherwise we will not stop the whole disaster. That we need here European cooperation, but perhaps make it clearer to all of us in the different countries that we need strong cooperation in order to overcome the challenge.
Where a Hungarian prime minister is building up a new wall.
For sure, there will always be crises and problems with different prime ministers. We have Viktor Orban, we have Viktor Ponta, we have Mitsavitso, and I fear also in Poland might arise a problem. But that's part of our lives. Nothing is forever, and therefore we have to start all the time again to make it right.
Du har lyttet til Europakontakt. Producent Peter von Kohl. Redigering og mastering Niels Holst. Udsendelsen er støttet af Europanævnet. Udsendelsen kan også aflyttes på www.podcastradio.dk.